In Amerika gibt es so einen Spruch, den jeder kennt. Death and Taxes. Der Tod und die Steuern. Man sagt das immer, wenn es darum geht, dass irgendwas absolut sicher ist. Also zum Beispiel, egal was passiert, zwei Dinge wird es immer geben. Den Tod und die Steuern. Aber Thiel sieht das einfach nicht ein. Und deshalb beginnt er schon ziemlich früh in seinem Leben, zwei Kämpfe zu kämpfen. Einen gegen den Tod und einen gegen die Steuern. Zunächst die Steuern. Da vertritt Peter Thiel eine klassische libertäre Position. Der Staat soll sich aus allem möglichst raushalten. Und dafür braucht er dann auch nicht so viele Steuereinnahmen.
Marginal rates around 15-20% rather than 50% would probably be a good starting point.
Maximal 15-20% Spitzensteuersatz.
I tend to think it is very difficult.
Aber Thiel weiß auch, für so eine radikale Reform gibt es in den USA keine Mehrheit. Nicht in der Bevölkerung und nicht im Kongress. Also braucht es einen anderen Ansatz.
The way reform will happen will be by creating more structural competition between countries and between jurisdictions.
Thiel findet, Staaten sollten miteinander im Wettbewerb sein, wie am freien Markt.
I would advocate for are ones where it's easier for people to leave the US, to move into the US.
Je einfacher es ist, von einem Land ins andere zu ziehen, desto mehr müssen die Staaten um Steuerzahler konkurrieren. Und dann wird Thiel konkret.
I'd be in favor of Quebec seceding from Canada.
Wenn sich zum Beispiel Quebec von Kanada abspalten würde, könnte man dort eine fette Steueroase schaffen, direkt vor der Haustür der USA.
This would create a series of low tax haven right around the US.
Ganz nebenbei, woher kommt eigentlich diese ständige Obsession damit, Kanada irgendwie aufzuspalten oder zu übernehmen? Egal. Bis es mit der ganz großen Vision vom libertären Steuerparadies was wird, benutzt Thiel zum Steuersparen elaborierte Tricks. Zum Beispiel durch einen sogenannten Roth IRA. Das ist eigentlich ein Modell für die private Altersvorsorge, ein bisschen so ähnlich wie bei uns die Riester-Rente. Im Durchschnitt sind da bei den Amerikanern so $40,000 drin. Und in diesem steuerfreien Rentenfonds parkt Thiel einfach seine PayPal-Aktien, die er als Gründer sehr billig bekommt damals. Für Thiel lohnt sich das damals so richtig. Wenn er irgendwann in den Ruhestand geht, kann er sich die möglicherweise größte Rente in der Geschichte der Menschheit auszahlen. Mehrere Milliarden Dollar, brutto. Und netto, weil ja komplett steuerfrei. Es gibt nichts Sicheres in dieser Welt außer Tod und Steuern? Nicht mit Contrarian Peter Thiel. Zumindest nicht, was die Steuern angeht. Aber der Tod? Also wenn wir uns auf eines einigen können, dann dass jeder sterben muss, oder? Oder? Peter Thiel, für den jeder Tag Gegenteiltag ist, sagt, naja, wenn alle sterben müssen, dann stirbt Thiel eben nicht. Zumindest nicht einfach so. 2006 trifft sich Thiel deshalb mit David Goebel.
I'm David Goebel, I'm the CEO and founder of the Methuselah Foundation. We were founded in 2001.
Goebel hat im Jahr 2000 die Methuselah Foundation gegründet.
And our goal is to extend the healthy human lifespan by making 90 the new 50 by 2030.
Das Ziel dieser Stiftung ist, 90 soll das neue 50 werden. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann wirklich lange leben. Viel länger, als es heute möglich ist. Die Methuselah Foundation ist dabei Teil einer riesigen internationalen Bewegung, die Longevity erforscht, also die Verlängerung der Lebenszeit. Man muss sich Goebel aber nicht wie einen fanatischen Anti-Aging-Guru vorstellen. Im Gespräch wirkt er unglaublich freundlich, nüchtern und pragmatisch. Fast wie ein Ingenieur, der ein technisches Problem lösen will. Alter ist für ihn ein Syndrom mit vielen Ursachen, von Gelenkabnutzung bis hin zu verstopften Gehirnabflüssen. Dieser Ansatz überzeugt auch Peter Thiel.
So I met him at his house. We had a brief discussion. He asked me what some of my ideas were. And that's the last time I saw Peter Thiel.
Thiel trifft sich also einmal mit Goebel, fragt ihn nach seinen Ideen, spendet ein paar Millionen Dollar und geht wieder. Und ist damit so ziemlich der Erste im Silicon Valley, der das Potenzial der Longevity-Forschung erkennt. Heute ist Longevity ein Riesending. Thiels Investorenkollege Brian Johnson gibt zum Beispiel Millionen aus, um seinen Körper zu optimieren, schaufelt jeden Tag 100 Pillen in sich hinein, misst seine Erektionen und hat sich auch schon das Blut von jungen Menschen spritzen lassen. Also um genau zu sein, das von seinem Sohn. Auch über Thiel kursieren wilde Gerüchte. 2017 berichtet der Guardian über ein Startup namens Ambrosia, das Bluttransfusionen von jungen Menschen anbietet. Für $8,000 pro Behandlung. Angeblich soll sich Peter Thiel für die Behandlung interessieren. Das Online-Boulevardblog Gawker schreibt, Thiel gebe $40,000 pro Quartal für regelmäßige Transfusionen von 18-Jährigen aus. Thiel dementiert die Gerüchte. In einem Interview sagt er damals den schönen Satz, ich möchte öffentlich bekannt geben, dass ich kein Vampir bin.
Yeah, what you see in Silicon Valley and similar pockets around the world is folks who have, let's call it a software engineering mindset.
Goebel sagt, hinter der Longevity-Bewegung steht diese typische Silicon Valley-Denkweise. Jedes Problem ist nur eine Herausforderung, eine dornige Chance. Es gibt nichts, was sich nicht mit den richtigen Tools beheben ließe. Nicht einmal der Tod.
Software engineering mindset allows you to identify problems.
Man identifiziert ein Problem.
Code to a solution.
Schreibt Code
and have it be solved within a time frame that's measured in weeks or months.
Und ein paar Wochen später ist die Lösung da.
And you do it over and over and over again. You develop a this can be done attitude.
Diese challenge accepted Mentalität zieht ein bestimmtes Publikum an.
And so we got many software engineers,
Softwareentwickler, Physiker, Astronauten, Kryptomillionäre,
physicists, astronauts, crypto bros.
Sie alle glauben an die Longevity Bewegung. Für Thiel und andere Tech Größen ist der Tod kein Schicksal, sondern ein technisches Problem. Und technische Probleme sind dafür da, gelöst zu werden. Mehr Contrarian geht eigentlich nicht. Aber, sagt Goebel,
if you think about the progress of humankind in their thinking, it was all initiated by contrarians.
Alle großen Fortschritte der Menschheit seien am Ende ja auch durch Contrarians initiiert worden. Aber Vorsicht, wer gegen den Strom schwimmt, lebt gefährlich.
Most of the successful contrarians, except in recent times, ended up murdered because of their contrarianism.
Die Geschichte sei voll von Contrarians, die für ihre Ideen mit dem Leben bezahlten.
But humanity's benefited from them.
Und trotzdem hat die Menschheit von ihnen profitiert, findet Goebel. Zum Beispiel von Jesus. Laut Goebel ermordet, weil er die unpopuläre Position vertreten hätte, dass die Menschen nett zueinander sein sollten.
People like Jesus was murdered because he said, you know, be good to one another.
Okay, Jesus, das ewige Leben. Drunter machen es diese Leute nicht. Ich gebe zu, dass mich das ein bisschen fasziniert. Also ich weiß jetzt nicht, ob man sich direkt mit Jesus vergleichen muss, aber an dem Gedanken, dass Contrarians die Menschheit vorangebracht haben, da ist schon ein bisschen was dran, finde ich. Kopernikus, Galilei oder Darwin, die standen ja wirklich mit ihren Ideen am Anfang ziemlich alleine da und haben erstmal ordentlich auf den Deckel bekommen. Auf der anderen Seite ist nicht sterben wollen im Vergleich dazu jetzt auch nicht so krass originell. Also ich würde auf jeden Fall nicht Nein sagen zu paar Jahrzehnten Gesundheit und Jugend extra. Vielleicht gefällt mir am Ende aber auch einfach nur die Dreistigkeit von Thiel und den Longevity Bros. Dieser leichte Größenwahn. Irgendwie kann ich nicht anders, als das auch ein bisschen zu respektieren. Auch Carsten Maschmeyer, der politisch ganz anders drauf ist als Thiel, kann sich der Faszination nicht entziehen.
Er denkt nicht an das Morgen, er denkt an das Übermorgen. Der denkt nicht global, der denkt universell. Ja, wenn man die Themen bei ihm nimmt, Longevity, ja, dann hier dieses Cryo, dieses Einfrieren. Also alles, wo andere sagen, meine Güte, lass mal die Kirche im Dorf, lass mal hier gemütlich und langsam und lass uns mal den nächsten Schritt. Der ist immer weit. Musk hat ihn und er Musk geprägt. Die sind an den ganz großen Würfen interessiert. Die gehen nicht kleine Schritte, die machen gleich Dreisprung.
Wobei man eines sagen muss. Thiel ist einer der größten und einflussreichsten Investoren der Welt, beginnend natürlich mit PayPal. Und trotzdem ist er mit PayPal auch in gewisser Weise gescheitert. Denn PayPal war ja auch ein politisches Projekt. Ganz am Anfang, als es noch Confinity hieß. Das ganze Online-Banking-Geschäft, das war ja eigentlich nur als erster Schritt gedacht. Thiel wollte die Macht der Nationalbanken brechen. Eine private, digitale Währung schaffen, unabhängig von allen Regierungen. Am Ende war PayPal dann aber einfach eine ganz klassische Startup-Geschichte. Gründen, fusionieren, wachsen und dann extrem teuer verkaufen. Also statt die anarcho-libertäre Weltrevolution voranzutreiben, PayPalen wir uns jetzt halt alle gegenseitig ein paar Euro nach dem Abendessen zu. Thiel wollte das Geld, wie wir es kennen, abschaffen. Und was hat er stattdessen bekommen? Einen Geldübertragungsservice. Und dann einen riesigen Haufen Geld. Aber statt seine politischen Ambitionen aufzugeben, hat er dieses Geld weiter investiert. Nicht nur in Unternehmen, sondern auch in eine Utopie. Eine Utopie, die alles zusammenbringt, was er sich wünscht. Steuerfreiheit für Reiche. Keine nervigen Gesetze und Regulierungen. Keine Political Correctness. Einfach nur grenzenlose Freiheit. Peter Thiel will seinen eigenen Staat. In der nächsten Folge. Das war die zweite Folge unserer sechsteiligen Serie Die Peter Thiel Story. Ein Podcast von Jasmin Körber, Christian Schiffer, Klaus Uhrig und mir, Fritz Espenlaub. Redaktionelle Mitarbeit Till Tonino. Sprachaufnahmen Christoph Brandner. Sounddesign Wolfgang Perez. Regie Klaus Uhrig und Fabian Zweck. Redaktion Wolfgang Schiller und Christine Grimm. Eine Produktion von Plotprodukt für den Deutschlandfunk 2025.